das Wort Dekonstruktion, das die ganze Welt mit Derrida verbindet, und Derrida ist derjenige, der die Konstruktion macht, ja, und die Construction und so. Das Wort ist nicht von Derrida, Erfinder stammt nicht von Derrida, sondern stammt von Paul de Man, der Derridas Schriften gelesen hat, Anfang der 70er Jahre, und dann diese Methode, die Derrida anwendet, als Deconstruction auf Englisch, als Deconstruction bezeichnet hat, angenommen hat, kritisiert hat. Ich erzähle später, wie kritisiert, aus welcher Perspektive. Kritisiert hat, ein Kommentar zu Derrida geschrieben hat, und zwar zu Grammatologie, das heißt zu eben dieser Geschichte mit Selbstaffektion und Masturbation. Und dieser Text wurde sozusagen Ausgangspunkt von De Man für Yale School of Deconstruction. Das heißt, School of Deconstruction, also Deconstruction als eine akademisch etablierte, sagen wir, intellektuelle Praxis, hat sich zuerst etabliert in Amerika, in Yale, durch Paul de Man. Und da hat sozusagen der Innehatte in Yale den Lehrstuhl für Comparative Literature. Ja. Der hat praktisch eine auch Personalpolitik gemacht, die darauf zielte, dass alle weggedrängt worden waren aus Yale, die nicht deconstructed waren. Und im Endeffekt war das ganze Institut, machte nur Deconstruction. Dieses Institut, das Deconstruction machte, hat in relativ kurzer Zeit sehr viele Postgraduate Students produziert, die von Shining Sea to the other Shining Sea, von Kalifornien bis New York, die akademische Welt in Business genommen haben. Ja. Das heißt, alle, die Deconstruction machen in Amerika, das sind Postgraduate Students von Yale School of Deconstruction, und Yale School of Deconstruction ist etwas, was gemacht worden war von Paul de Man. Das ist eine ganz klare Affiliation, und Derrida selbst war so eine höhere Instanz in dieser Geschichte. Er wurde immer nur dann eingeladen, wenn jemand sozusagen einen göttlichen Segen brauchte. Ja. Zum Beispiel, ich habe das mal erlebt, dann war ein Deconstructionist, und dieser Deconstructionist hat gekommen, Comparative Literature in Irvine, um diese Deconstruction einzuführen, hat er wieder eingeladen, der hat zwei Semester dort mit einer Unterbrechung unterrichtet, und dann ist verschwunden und kam in eine andere Universität und so weiter. Wo der andere Deconstructionist Deconstruction etablieren wollte und so weiter. Also Derrida wanderte sozusagen von einer Uni zur anderen, ohne um Segen zu erteilen. Aber Deconstruction als Methode ist eine durch und durch amerikanisches Unternehmen. Dieses Unternehmen, nach dem Tod von Paul de Man, wurde massiv angegriffen in Amerika als noch eine Manifestation des westlichen White Power. Ja. und Dominanz des europäischen, eurozentrischen Denkens. In den Zeiten des Multikulturalismus, der Aufkommen des Multikulturalismus der 80er Jahre und 90er Jahre. Wobei auf der anderen Seite die Construction selbst wurde im Kontext des Multikulturalismus sehr massiv verwendet als Methode. Und der berühmteste Deconstructionist, oder sagen wir, berühmteste Autor im Rahmen des Cultural Studies ist gleichzeitig eine führende Figur in Deconstruction. Das ist der indische Literaturwissenschaftler Homi Bhabha. Homi Bhabha unterrichtet in Harvard und die Problematik der Deconstruction plus Cultural Studies plus Multicultural hat die Aufmerksamkeit der Law School, Harvard Law School, an sich gezogen. Und das führte allmählich dazu, dass in Amerika, in den USA, ein Schwerpunkt für die Construction sich verlagert hat von Comparative Culture to Law, von Comparative Literary Studies to Law. Harvard ist jetzt sozusagen ein absolutes Zentrum, sozusagen der auslaufenden Deconstruktion. Und als ich in Harvard war, vor, ich meine längere Zeit, das war vor 2,5 Jahren, glaube ich, Barbara Johnson, eine alte sozusagen Dame der Deconstruction und unmittelbare Assistentin von Paul de Man, so alte Dame, hat einen dreistündigen Vortrag gehalten. Es ist so, dass der Derrida bekanntlich spricht nicht unter 5 Stunden. Ja. Das steht im Kontrakt. Ja. Er darf vor 5 Stunden nicht unterbrochen werden. Und die Schüler reduzieren das ein bisschen, aber unter 3 spricht ja keiner. Und sie sprach über 3 Stunden, und zwar ihr Thema war de facto eine Parallelisierung zwischen der Analyse von 3 Gedichten von Mallarmé, typisch Derrida, de Man-Thema, ja, nicht wahr? High Culture und so weiter. Und eine Entscheidung des obersten Gerichts in Amerika über eine Bitte der Gefangene in einem Federal Prison in Texas, um ihnen zu erlauben, gleichzeitig im gleichen Raum zu rauchen. Ja. Das war abgelehnt. Und also diese Parallelisierung reflektiert in einem Vortrag die Geschichte der Konstruktion in Amerika. Ja, sie begann als ein High-Culture-Unternehmen im Sinne der europäischen Cultural Studies und im Sinne der europäischen Comparative Literature mit Schwerpunkten Mallarmé, Joyce und so weiter und so fort und verlagerte sich zur Analyse der Gerichtsentscheidungen in Nebraska mit kritischer Absicht. Diese Entwicklung folgt auch Derrida, der Gesetzeskraft und so weiter und überhaupt seiner Beschäftigung mit der Demokratie und die ganze Problematik in letzter Zeit, ist Reaktion auf die Nachfrage aus den Law Schools in Amerika. Er hat in Europa keine Hausmacht, er ist nicht einmal Full Professor in Frankreich, was C4-Professor hier, ich glaube, es ist C3-Professor oder C2. Und er hat nur ein Institut, das mehr oder weniger mit ihm verbunden ist und mehr oder weniger sozusagen die europäische Variante der Dekonstruktion voranbringt. Das ist das Philosophische Institut in Straßburg. Und zwar deswegen, weil dieses Institut nicht von französischen, sondern von EU-Geldern lebt. Ja. Und in diesem Sinne sich eine gewisse Internationalität verpflichtet fühlt. Und Nancy Lacoulabart, die dort die Philosophie machen, die machen sozusagen französische Variante der Dekonstruktion, die sehr, sehr deutlich unterscheidet von der amerikanischen. Darüber werde ich noch später sprechen. Ich glaube, dass fast alle denken, dass Dekonstruktion ein sehr, sehr schwieriges Unternehmen ist. Es ist eigentlich nicht der Fall. Dekonstruktion als Methode basiert auf einem Argument. Es gibt nur ein Argument. Es gibt nur eine Konstruktion eben oder ein Verfahren, das die Dekonstruktion ausmacht, und alles andere ist die Wiederholung dieses Verfahrens angewandt in verschiedenen Bereichen der kulturellen Praxis. Dieses Verfahren wurde von Derrida anvisiert und formuliert, und zwar am besten formuliert, als er ganz jung war, in einer Arbeit, die er geschrieben hat, im Jahre 58, 59, und die wurde publiziert im Jahr 62 in Paris, und niemand hat sie bemerkt. Seine Karriere hat begonnen praktisch 14 Jahre später, als er im Jahre 73, 74 zunächst einmal Grammatologie und dann Écriture de Différence, Schrift und Differenz, ein Sammelband seines Essays, publiziert hat. Das hat die Dekonstruktion begründet. Deswegen übersehen so viele, auch diejenigen, die sich damit beschäftigen, systematisch, dass systematischer Zusammenhang, argumentativer Zusammenhang, in dem die Argumentation überhaupt erst erstanden ist, ein völlig anderer ist, wir werden das sehen, als der argumentative Zusammenhang von Schrift und Differenz und Grammatologie. In diesen klassischen Büchern und in Büchern, sozusagen auch Großbücher, haben wir zu tun mit einer Anwendung eines Arguments auf im Grunde fremde Gebiete. Der Ort, an dem das Argument entstanden ist, ist ein völlig anderer. Und ich glaube, dass diese Verschiebung der Argumentation macht die Dekonstruktion so schwierig für jemanden, der sozusagen nicht genau achtet, unter welchen Bedingungen die ganze Argumentation entstanden ist zum ersten Mal. Und die ist entstanden zum ersten Mal in diesem Buch, Husserls Werk in die Geschichte am Leitfaden der Geometrie. Das ist die Dissertation von Dr. Dissertation von Jacques Derrida. Das Buch ist hier. Ich werde dieses Buch nicht in seiner Gesamtheit kommentieren, sondern ich wähle sozusagen eine Strategie der Präsentation, die ich dann eher später erkläre als jetzt. Und zwar, ich beginne tatsächlich mit dem Fragment, nicht mit Derrida selbst, sondern mit dem Fragment, das von Derrida kommentiert wird. Er nimmt, und das ist auch typisch für ihn, er macht das immer so, er nimmt nicht ein Buch zum Kommentar, er kommentiert, erstens, er kommentiert nur. Derrida hat keinen Text geschrieben, wenn nicht ein Kommentar wäre zu einem anderen Text. Er nimmt immer einen Text und kommentiert diesen Text. Und er nimmt immer einen eher seltenen Text, kurzen Text und merkwürdigen Text und schreibt darüber ein sehr dickes Buch. Das hat er auch jetzt gemacht. Er hat genommen ein Fragment, das in den Papieren von Husserl gefunden worden war, nach seinem Tod. Das ist einer der letzten Texte, die er geschrieben hat, ein kurzes Fragment. Und publiziert ein paar Jahre vor der Dissertation von Derrida. Das heißt, Derrida hat es Ende 50er Jahre geschrieben. Das Fragment wurde zugänglich geworden 1954 im Rahmen des Husserlianer Preises in Amsterdam. Das heißt, das ist sozusagen ein Fragment, das nachträglich, nachdem schon alles abgeschlossen worden war, publiziert worden war, darauf reagiert Derrida. Ich habe schon Ihnen beschrieben, was ist die Geometrie für Husserl. Das war das Thema der letzten Sitzung. Das ist ein paradigmatisches Beispiel der Evidenz. Husserl sagt, wenn man philosophieren will, wenn man denken will, muss man mit irgendetwas anfangen, was evident ist. Absolut evident. Und das ist die Geometrie. Quadrat, Dreieck sind absolut evident. Deswegen muss man, Geometrie ist ein gutes Beispiel dafür, womit man anfangen will. Ja? Und ich habe auch gesagt, dass viele in der Zeit, als Husserl das geschrieben haben, auch so angefangen haben. Zum Beispiel Malevich mit Geometrie. In diesem Fragment stellt Husserl aber eine Frage, die unmittelbar tatsächlich, wir werden das sehen, und je weiter wir Derrida lesen, desto deutlicher wird es für uns, dass diese Frage immer schon eine Dekonstruktion ist. Er beginnt mit einer Frage, die auf den ersten Blick tatsächlich fast nebensächlich zu sein scheint, aber eigentlich und der große Verdienst von Derrida besteht eben darin, dass er das erkannt hat. Im Grunde sein einziger Verdienst besteht darin, dass er, als er das gelesen hat, erst erkannt, dass er wirklich was ist. Und da hat sozusagen sein Scharfsinn bewiesen, einmal in seinem Leben, aber das genügt jetzt. Nämlich, die Frage ist ein bisschen wie die Frage, die mein Freund Kabakov immer gestellt hat in seiner Kunst. Er hat auch angefangen, praktisch seine künstlerische Aktivität, mit der er eine Fliege gezeichnet hat, auf einem Bild mit der Unterschrift: Wem gehört diese Fliege? Und das ist eben die Frage. Der Husserl sagt, das ist die Evidenz. Also, diese Dreieck, diese Viereck, das Erlebnis der Evidenz. Die Frage ist aber, wem gehört diese Evidenz? Evidenz aber für wen? Es ist zum Beispiel evident für uns, es ist evident für mich, wenn ich ein Dreieck sehe, wenn ich ein Viereck sehe, wenn ich Pythagoras Theorem verfolge, das ist alles für mich persönlich evident. Klar. Na gut, aber ich habe es nicht erfunden. Ich hab's gelesen in einem Buch über die Geometrie. Es ist zwar für mich evident, aber es war für andere Leute auch evident, die zum Beispiel dieses Buch geschrieben haben, das ich gelesen habe. Kann man sagen, dass die Art und Weise, wie dieses Quadrat für mich evident ist, die gleiche Art und Weise ist, wie die Art und Weise, wie sie für diejenigen evident war, die dieses Buch geschrieben haben. Das ist die Frage der Dekonstruktion. Das ist die Frage, die Husserl entwirft. Das heißt, ist die Evidenz immer die gleiche Evidenz? Ist die Evidenz von mir, dass ich empfinde, in dem Moment, in dem ich diese drei sehe, ist sie gleich strukturiert, ist es das gleiche Erlebnis, ist es die gleiche Evidenz, wie von jemandem, der angenommen, es gibt so eine Person, und diese Annahme ist eben die problematischste der ganzen Geschichte, zum ersten Mal Pythagoras-Theorem gewiesen war, und zum ersten Mal, das muss Euklid sein, Dreieck überhaupt als Dreieck gezeichnet wird. Wie unterscheidet sich das erste Mal vom zweiten Mal? Kann man sagen, dass das erste Mal, als man eine Evidenz bekommen hat, ist es eine andere Evidenz als die Evidenz, die man bekommen hat, wenn man das zweite Mal die gleiche Evidenz bekommt? Oder nicht? Der Unterschied ist offensichtlich der, oder könnte sein, dass wenn man zum ersten Mal eine Evidenz bekommen hat, man weiß nicht, wie es gemacht ist. Man weiß nicht, wie man dazu gekommen ist. Weil früher hatte man diese Evidenz nicht. Wenn man aber zum zweiten Mal eine Evidenz bekommt, alle erotische Konnotationen sind, glaube ich, hin und ganz klar. Ja. Und damit spielt auch Derrida eben in der Grammatologie. Wenn man aber zum zweiten Mal diese Evidenz bekommt, weiß man schon, wie die hergestellt sein soll. Ja. Das heißt, wenn man zum ersten Mal eine Evidenz bekommt, dann weiß man nicht, wie sie zustande kommt. Wenn man zum zweiten Mal eine Evidenz bekommt, weiß man, wie sie zustande kommt. Gut. Kann man sagen, dass das Wissen darüber, wie eine Evidenz zustande kommt, diese Evidenz affiziert? Insofern, dass man sagen kann, es ist eine andere Evidenz. Kann man sagen zum Beispiel, wie die Künstler immer sagen, dass wenn ich weiß nicht, ein Bild male, das zum ersten Mal, wie der Schwarzmaler zum Beispiel, das zum ersten Mal sich als Bild manifestiert, dann ist es etwas Ungeheures, es ist etwas Neues, es ist ein Ereignis, ja. Malevich hat drei Tage nicht geschlafen und nicht gegessen. Ja? Weil er wollte feiern die erste Evidenz. Ja? Er hat noch fünf schwarze Quadraten gemalt und hat nicht gefeiert. Also man feiert das erste Mal und man feiert andere Male nicht oder spätere Male nicht, oder wenn schon, dann in einem anderen Sinne oder mit einem anderen Gefühl. Das heißt, das erste Erlebnis der Evidenz, das ist der Einbruch der Evidenz, nachdem es keine gab. Und dann die Wiederholung dieser Evidenz, nachdem man schon weiß, wie sie produziert ist, sind unterschiedliche psychologische Vorgänge.
Und wie kann das sein, dass man erst beim zweiten Mal das Wissen darüber hat, wie die Evidenz zustande kommt? Weil in dem Augenblick, wo man sieht, wie das Dreieck evident ist, verfügt man auch über das Wissen darüber, warum es.
Ja, gut, aber wenn ich zum Beispiel. ich beweise zum Beispiel Theorem von Pythagoras zum ersten Mal. Das heißt, zum ersten Mal weiß ich, dass die Summe der Winkel eines Dreiecks konstant ist und diese ist und nicht keine andere. Also wie auch immer ich ein Dreieck zeichne, die Summe ist konstant. Ich bin überwältigt von dieser Idee. Die Idee ist, ja, mit dieser Entdeckung beginnt die Geschichte der Aufklärung, der Philosophie, des Denkens überhaupt, ja, nicht beim Griechenland. Dass man wie auch immer eine gewisse Figur zeichnet, doch zum gleichen Ergebnis kommt. Das hat die Leute so total überwältigt, die hat daraus die ganze moderne Mathematik entstanden. Gut, Pythagoras war absolut überwältigt, alle anderen waren überwältigt. Wir wissen, dass Archimedes so überwältigt war, dass er nicht bemerkt hat, dass er getötet worden war in der Zeit, dass er gewesen hat. Also die Leute waren total in der Ekstase. Heute, wenn wir diesen Beweis führen, geraten wir keineswegs in die Ekstase. Dieser Beweis ist aber für uns nach wie vor wieder. Das heißt, wenn wir vor einer Aufgabe gestellt werden, das zu machen und alle Schritte nachzuvollziehen, dann ist das evident. Also die Frage ist, unterscheidet sich Evidenz als Evidenz plus Ekstase von der Evidenz als Evidenz ohne Ekstase? Ja? Ist die Evidenz ohne Ekstase die gleiche Evidenz wie die Evidenz mit Ekstase oder nicht? Weil die Evidenz mit der Ekstase ist die erste Evidenz. Ja? Und unsere Kultur setzt auf die Ekstase. Sie setzt darauf, dass man etwas Neues macht, ja? Dass man etwas Neues in die Welt bringt und wird dabei ekstatisch, dass man aufbricht zu einem Ufer und so weiter und so fort. Ja, aber wenn man nicht tut, wenn man das nicht tut, was ist der Effekt? Es scheint, das Effekt ist der gleiche. Das heißt, ist es wirklich so, dass die Evidenz als Evidenz affiziert wird von dieser Ekstase, oder ist es nicht so? Husserl war hinsichtlich dieser Frage irgendwie unsicher. Er war unsicher und das kümmerte ihn sehr. Das kümmerte ihn sehr, vor allem in seinen alten Zeiten, als er schon vor dem Tod stand, und kümmerte ihn folgenderweise. Er hat sich selbst gesehen als ein neuer Euklides. Er hat sich selbst gesehen als jemand, der sozusagen etwas geschaffen hat, die Phänomenologie mit einer totalen Evidenz, die früher nie da war. Ja? Er hat diese avantgardistische Pathos. Das kennen wir als Geschichte. Ja? Die Leute kommen mit einem neuen Gedicht, mit einem neuen Bild, sind total hysterisch, sind total ekstatisch. Und sagen, ja, jetzt bricht die neue Zeit, oder so. Und ja, ist dann begeistert, ja, sowas hat die Welt nicht gesehen, und so weiter und so fort. Und freuen sich darüber. Freuen sich darüber total. Sie freuen sich ein Jahr, sie freuen sich im zweiten Jahr, sie freuen sich im dritten Jahr. Ungefähr in ein paar Jahren, so 10 Jahre mit absoluter Sicherheit, aus dem gleichen Grund, werden sie extrem traurig und wir haben das gestern darüber über Mahler gesprochen, ja, nicht wahr? Und diese Begeisterung und diese Ekstase des neuen Einbruchs beginnt sie zu vergiften, bis sie vielleicht daran zugrunde geht. Aus einem sehr einfachen Grund. Weil sich die zunehmend die Frage stellen, dass das auch kartesianische Frage, das ist die bekannte Geschichte, dass Descartes dazu zugrunde genommen ist, ob man, wenn man diese Ekstase wegstreicht, überhaupt was davon hat. Die Ekstase verfliegt, irgendwann ist der Aufruf nicht mehr da, es ist nicht mehr neu, alle wissen das, kennen. Und was bleibt übrig? Wenn die Ekstase das Wichtigste ist, es bleibt nichts übrig. Es bleibt weniger als nichts übrig. Es bleibt etwas übrig, was eine enttäuschende, leere Hülle, eine unangenehme Erinnerung an einen ekstatischen Zustand ist, von dem man sich viel mehr befreien will. Descartes schrieb in seinen letzten Briefen, dass er ständig sich versucht daran zu erinnern, was er gefühlt hat, als er gesagt hat, cogito ergo sum, und musste feststellen, er hat keine Begeisterung, kann sich daran nicht mehr erinnern und leidet darunter, ja, obwohl er jede Nacht, fast jede Nacht versucht, sich sozusagen zu versetzen, so lange kann das nicht und die andere sowieso nicht. Dieser ekstatische Aufbruch, mit dem man in die Welt kommt, als mit einem Geschenk, das man der Welt macht und sich selbst macht, wird dann zum Gift. Ja. Das ist diese Pharmakon. Das wird zum Gift, ja, für den Erfinder selbst. Und so beginnt Husserl die Analyse. Und was ich ja jetzt machen würde, ist diese Analyse schnell nachzuzeichnen, unter Berücksichtigung nicht immer expliziten der Kommentare von Derrida. Er sagt Folgendes, im Grunde, wenn eine Evidenz von dieser Ekstase als psychologisches Ereignis in meine Seele infiziert ist, ist es ja auch von Anfang an keine richtige Evidenz, sondern ist es allein ein psychologischer Zustand. Und ein psychologischer Zustand kann angenehm sein oder unangenehm sein, aber von Anfang an hat eine falsche Qualität eines einmaligen Ereignisses. Von Anfang an, wenn ich eine Evidenz als Evidenz erlebe, spielt in diesem Erlebnis die Einsicht hinein, dass dieses Ereignis nicht mein eigenes Ereignis ist, sondern etwas ist, was außer mir, was wiederholbar ist, außer mir wiederholbar ist und kommunizierbar ist. Wenn es nicht der Fall ist, würde ich mich auch nicht darüber wirklich freuen. Das heißt, die konstitutiv für die Herausbildung einer Evidenz ist sozusagen, dass man bis zu einem gewissen Grad von Anfang an, bevor man noch angefangen hat, damit zu arbeiten, so etwas wie die individuelle Ekstase abzieht. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel diese Dreieck sehe als eine Figur, bei der die Summe der Winkel die gleiche bleibt. Ich habe es erlebt. Aber wenn ich nicht erlebt hätte, auch nicht zum ersten Mal, es wäre auch doch sowieso der Fall. Das heißt, die Tatsache, dass ich diese Evidenz erlebt habe, hat wenig zu tun mit der Evidenz selbst. Die Evidenz selbst hat damit zu tun, dass dieser Dreieck tatsächlich so funktioniert, dass alle Winkel, dass die Summe immer gleich ist. Das heißt, diese Evidenz ist nicht ganz meine Evidenz. Ich habe das zwar erkannt, aber ich habe es erkannt in der Art und Weise, dass diese Evidenz nicht meine ist, sondern sie gehört diesem Dreieck selbst. Was ist aber dieser Dreieck? Ist dieser Dreieck etwas, was ich gefunden habe in der Welt? Nein, dieser Dreieck ist eine Idealität, wie wir schon gesprochen haben. Ein Dreieck gibt es in der Welt nicht. In der Welt gibt es trianguläre Figuren, aber so diese ideale Dreieck gibt es ja nicht, in der Welt nicht zu finden. Wir haben nun verschiedene Gegenstände, die so wie Dreiecke aussehen, aber nicht die Dreiecke sein. Das heißt, dieses Dreieck ist nicht in der Welt. Es ist nicht ein Gegenstand in der Welt. Ist auch nicht ganz in meiner Seele. In meiner Seele ist nur Erkenntnis dessen, dass es so ist und nicht anders. Aber wo? Nicht empirisch in der Welt, nicht empirisch in mir, sondern dieser Dreieck ist halt dieser Dreieck. Dieser Dreieck ist eine pure Evidenz. Es ist etwas, was nirgendwo existiert und trotzdem eine Evidenz hat. Das ist, wie sagt Husserl, ein purer Sinn, eine pure Idealität. Und zwar unabhängig davon, ob ich das je erkannt habe oder nicht erkannt habe. Unabhängig davon, ob jemand es erkannt hat oder nicht erkannt. Unabhängig davon, ob die Menschheit es je erkannt hat oder nicht erkannt hat. Unabhängig davon, ob es überhaupt erkennbar ist oder nicht erkennbar ist. Unabhängig davon, ob zum Beispiel eine Nation, die das erkannt hat, in ihrer Totalität vernichtet worden wäre. Nehmen wir an, dass die Griechen, die das erkannt haben, einfach vernichtet worden wären. Und niemand, niemals käme auf die Idee zurück. Trotzdem, Dreieck hätte so eine Eigenschaft, sobald es ein Dreieck ist, 180 Grad in der Summe ihrer Ecken zu ergehen. Das heißt, wir haben und es gibt eine Garantie, es gibt keine Garantie, dass das je gefunden wird, so wie wir können sagen, dass wenn zum Beispiel in der Welt so etwas gibt wie Elefanten und zum Beispiel alle Menschen, die Elefanten je gesehen haben, werden umgebracht. Dann kann man davon ausgehen, dass irgendwann irgendwelche Menschen auf ihrer Wanderung einen Elefanten sehen, weil der Elefant ist da. Ja? Und irgendwann fährt man nach Indien und sieht dort Elefanten. Es gibt aber keinen Bereich auf der Erde, wo die Dreiecke wohnen. Das heißt, man kann nicht voraussetzen, dass die Entdeckung des Dreiecks so etwas wie eine Notwendigkeit ist. Es gibt viele Kulturen, die gelebt haben, es ist nur die griechische, die den Dreieck entdeckt hat. In allen anderen Kulturen wurde der Dreieck nicht entdeckt. Man wusste nicht, was das ist. Ja. Man hat verschiedene trianguläre Formen, aber nicht das Dreieck. Das heißt, das Dreieck wurde einmalig erfunden, einmalig entdeckt. Es gibt keine zwingende Notwendigkeit, das Dreieck überhaupt zu finden. Es gibt keine psychologische Notwendigkeit, diese Ekstase zu erleben. Es gibt keine empirische Notwendigkeit, sowas zu sehen. Trotzdem, das Dreieck existiert, hat diese Qualität und das ist absolut evident. Und zwar, es ist absolut evident, unabhängig davon, ob es jemand erkannt hat oder was auch immer. Nur, wenn wir die Idealität des Dreiecks so radikal denken, dass wir sagen können, es gibt Evidenzen, die solche sind, die auch dann Evidenzen sind, wenn niemand sie je erlebt hat als Evidenzen. Ja. Dann sozusagen bringen wir Kernproblematik vor. Die Evidenz ist etwas, was zum Dreieck gehört. Insofern, als wenn das Dreieck erscheint, ist das evident. Um das mit der Analogie zu verbinden aus dem Alten Testament. Ja? Gott ist so ein Dreieck. Ja? Wenn Gott erscheint und man angesichts des Gottes sich befindet, man weiß, dass es ein Gott ist. Und man weiß alles über ihn. Ja? Wenn man ihn nicht trifft, hat man kein Wissen. Und man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel so wie Griechen mal Dreieck getroffen haben und Evidenz von Dreieck bekommen haben, das ist psychologisch. So haben die Juden damals den Gott getroffen, aber andere haben ihn einfach nicht getroffen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Evidenz des Göttlichen darunter leidet. Wenn man irgendwann irgendwie Gott treffen würde, wäre diese Evidenz wieder hergestellt. Und auch wenn sie nicht hergestellt ist, ist die Evidenz Gottes nach wie vor da. Ja, man kann sie nur einfach als reales psychologisches Erlebnis nicht verfügen. Was also?
Aber dann ist doch sofort, Entschuldigung, ja. Aber dann stellt sich doch sofort die Frage, ob es auch eben Evidenz gibt, die außerhalb des irdischen Sichtbaren
ja. befindet. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Das heißt, die phänomenologische Evidenz, das heißt, die Evidenz der inneren Struktur der Idealität, sei es Gott, sei es Mathematik, sei es das, sei es jenes, existiert völlig außerhalb des menschlichen Erkenntnisvermögens als eine sozusagen innere Strahlung oder inneres Licht bestimmter Figuren, Konstruktionen oder Wesen. Wir können einen Kontakt mit ihnen treten, dann erleben wir dieses Treffen als psychologische Ekstase. Wir können lernen, das zu wiederholen, wie man lernt durch das Gebet oder was auch immer sozusagen mit dem Gott in Kontakt zu treten. Ja, man kann es noch einmal und noch einmal erleben, aber diese Erlebnisse sind unsere psychologischen, menschlichen Erlebnisse. Es sind nicht die phänomenologischen Evidenzen, so wie sie als interne Eigenschaften der idealen Gegenstände selbst gedacht werden müssen. Nur wenn wir das so denken, können wir die Frage lösen, warum wir, wenn wir auch nicht zum ersten Mal mit dem Dreieck konfrontiert sind, trotzdem diese Evidenz bekommen können. Das ist eine andere Evidenz, das ist nicht die Evidenz der psychologischen Erleuchtung. Wenn wir diese Evidenz der psychologischen Erleuchtung nur zur Verfügung hätten, dann wüssten wir bis heute nicht, dass es so etwas wie Dreieck ist, ja. Weil, wie kann ich mich in so etwas wie die Seele von Pythagoras oder Archimedes versetzen? Das kann ich nicht. Wir sind längst tot. Ja. Das heißt, wenn die Evidenz ein psychologisches Erlebnis von bestimmten ersten Geometern wäre, das heißt, wenn die Evidenz ein psychologischer Zustand einer konkreten Seele wäre, dann wäre dieser Zustand nicht kommunizierbar. Dann könnten wir das nicht wiederholen. Nur wenn wir die Evidenz als phänomenologische Qualität, die dieser, also sozusagen eigenes Licht, ja, dass dieser Dreiecks von psychologischen Erlebnissen dieses Dreiecks abtrennen und sagen, ob die realen Menschen das erlebt haben oder nicht erlebt haben, wenn ich dieser Dreieck sehe, ist das Licht da. Wenn ich dieser Dreieck sehe, ist auch die Evidenz, die innere Evidenz da. Dann kann ich sozusagen diese Geometrie nachvollziehen und ich kann diese Erfahrung wiederholen. Durch die radikale Entpsychologisierung der Evidenz. So kann man auch sagen, dass unsere Fähigkeit, die Kunst zum Beispiel, jetzt wenn man weggeht von der Stängelgeometrie, die Kunst nachzuvollziehen, das heißt, die Tatsache, dass wenn wir in eine Galerie gehen und zum Beispiel Leonardo da Vinci oder was auch Bilder sehen und ob wir sie mögen oder nicht mögen, wir müssen sie Dreiecke nicht unbedingt mögen ja, oder in Ekstase geraten. Ja, die Leute denken, bei Leonardo da Vinci Bild gerät man in Ekstase. Ja, man beginnt zu weinen ja, und kann sich vom Kopf nicht bewegen. Das ist eine unphänomenologische Vermischung zwischen phänomenologischer Evidenz und einem realen ekstatischen Erlebnis. Die Menschen unterliegen ständig dieser Verwechslung. Sie denken, dass derjenige, der nicht erschüttert ist von einem Kunstwerk, das haben wir oft vorgeworfen, dass ich von der Kunst nicht erschüttert bin, dass derjenige, der nicht erschüttert ist, dass die Kunst nicht liebt, versteht sie ja. Das ist genau die Auffassung, gegen die Husserl argumentiert. Man muss ja trennen, die innere Fähigkeit des Bildes, sich zu präsentieren, das heißt, die phänomenologische Qualität eines Bildes wahrgenommen und verstanden zu werden, von dem faktischen Erlebnis dieser Fähigkeit von diesem oder jenem konkreten Betrachter. Ich kann verstehen, was ein Bild bedeutet, ich kann dieses Bild sehen, auch dann, wenn ich überhaupt in keine Ekstase hinsichtlich dieser gerate. Ja, genauso wie ich ganz klar sehe, dass die Summe von Dreiecken konstant ist und ich glaube 180 und wie viele Grad bedeutet, ohne dass ich wie Pythagoras aus höchstem sozusagen umgehauen bin, ja, von dieser Ansicht. Das ist genau die Fähigkeit der Kultur insgesamt. Ja? Und da sagt ja sowohl Husserl wie auch Derrida wiederholt. Die Fähigkeit der Kultur, die kulturelle Evidenz ist nicht psychologischer Art. Die kulturelle Evidenz ist strukturell bedingt. Ja, ich mache Bilder, sie sind komponiert, die haben eine gewisse Struktur. Diese Struktur kann ich ja erkennen, und zwar unabhängig davon, ob ich berührt bin oder nicht, ob ich Mensch bin oder nicht. Ja, wie sagt Husserl, ob ich Gott bin, Engel oder Außerirdischer. Auch wenn ich überhaupt nicht, wenn ich zum Beispiel Außerirdischer bin und komme in Louvre und sehe zum Beispiel Gioconda, lässt mich total kalt. Ja. Trotzdem, ich sehe vor mir eine Konstruktion, ein Bild, und zwar das gleiche Bild, das alle anderen aussehen. Ja. Ich kann es vielleicht anders psychologisch interpretieren, ich kann es anders erleben als Außerirdischer und so weiter. Aber ich sehe absolut das gleiche Bild. Genauso wie, wenn ich, und das bedeutet was? Das bedeutet, dass dieses Bild sich mit einer Evidenz zeigt. Wobei andere Dinge sich mit dieser Evidenz nicht zeigen. Das heißt, die Evidenz einer kulturellen Tradition oder die Evidenz eines Romans oder einer Schrift und weiter was auch immer, ist die interne Fähigkeit dieser Konstruktion, ihrer Konstruktivität sozusagen offensichtlich explizit mit Evidenz zu demonstrieren. Wie man sie dann psychologisch oder wie auch erlebt, ist ja völlig egal. Und dann sagt es eben Husserl, wenn auch diese Griechen alle umgebracht werden, wenn auch nichts davon bleibt und so weiter, die Geometrie als solche, leidet darunter nicht. Ja. Gut, das bezieht sich auf die ganze Kultur insgesamt. Ob ich bestimmte Bilder gemalt habe oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die gleiche Figur kann man finden bei Borges, ja, in seiner babylonischen Bibliothek. wo er beschreibt die Summe aller möglichen Bücher, die man schreiben kann. Das heißt, alle möglichen Konventionen, die Buchstaben, die es überhaupt möglich sind, sind endlich. Und sagt, ob man sie überhaupt geschrieben hat oder nicht, das ist völlig egal. Weil sobald diese Kombination, also eine Sprachkombination, möglich ist, kann man sie auch aufschreiben. Aber wenn man sie auch nicht aufgeschrieben hat, ist es nach wie vor da, als eine mögliche. Das heißt, in der virtuellen, das kommt ja virtuell daher, in der virtuellen Kombinatorik aller möglichen Buchstaben sind alle Bücher immer schon erhalten. Genauso wie in einer virtuellen Kombinatorik alle geometrischen Figuren sind alle geometrischen Gesetze immer schon erhalten. Ob wir mit dieser Virtualität psychologisch in Kontakt treten oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. So kann man sagen, und die Idee findet man bei Kandinsky zum Beispiel, absolut zur gleichen Zeit bei Husserl. Er sagt, im Grunde alle Bilder sind schon gemalt worden, weil alle möglichen Linien- und Farbkombinationen kann man ausrechnen. Ja? Das sind zwar größer als die Buchstabenkombinationen, das ist klar, trotzdem sind sie immer noch ähnlich. Ja? Das bedeutet, dass alle Bilder sind schon gemalt. Es gibt nur einige Bilder, die wir getroffen haben, andere Bilder, die wir nicht gesehen haben. Ja? Aber, dass wir sie psychologisch de facto empirisch nicht gesehen haben, bedeutet nicht, dass sie nicht existieren, ja? In ihrer Realität und in ihrer Virtualität. Das ist das phänomenologische Argument gegen diese berühmte Hirnforschung und so weiter. Hirnforschung oder was auch immer erklärt Folgendes, wie man in Berührung mit bestimmten Bildern gekommen ist. Dass man zum Beispiel diese Farbkombination und nicht jene Farbkombination gewählt hat, verwirklicht hat. Oder diesen Roman und nicht jenen Roman geschrieben hat. Das heißt, diese Buchstabenkombination und nicht jene Buchstabenkombination produziert. Das kann tatsächlich empirisch untersucht werden. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, wie der Mensch ist. Ja, wie wir sagen. Das ganz. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Summe aller Buchstaben und Kombinationen völlig unabhängig ist von dem, ob man diese oder jene gewählt hat. Genauso wie die Fähigkeit unserer Kombinatorik zwischen Farben und Formen und Kombinatorik zwischen Farben und Linien als solche völlig unabhängig ist von der Fähigkeit oder Bereitschaft des Einzelnen, diese oder jene aus dieser Kombinatorik zu wählen. Wir haben also nicht nur zwei unterschiedliche Welten. Wenn wir also das, was wir, ich Evidenz nenne, abkoppeln von der Phänologie. Und diese Abkoppelung der phänologischen Evidenz von der Psychologie ist das, was Husserl hier mit aller Radikalität vornimmt. Bei dieser Abkoppelung ist die Frage nach der empirischen Geschichte, nach der empirischen Geschichte. Das heißt, die Frage, unter welchen Bedingungen, wann und wie diese oder jene Bilder, diese oder jene Texte, diese oder jene Dreiecke zum Thema für diese oder jene Menschen gibt. Geworden sind in der Geschichte, in der realen Geschichte. Das ist ein Thema. Es gibt aber eine andere Geschichte, deswegen Husserls Weg in die Geschichte am Leitfaden der Geometrie. Es gibt eine andere Geschichte. Das heißt, eine Geschichte der Konstituierung dieser Idealitäten selbst. Man kann sich vorstellen, dass das ein Prozess ist, das in der Zeit stattfindet. Das heißt, es werden Buchstaben kombiniert und kombiniert und kombiniert und kombiniert und kombiniert. Es werden Linien und Farben kombiniert und kombiniert und kombiniert und kombiniert. Und das ist die phänomenologische Geschichte der Malerei. Am Ende dieser philologischen Geschichte der Malerei steht die Malerei insgesamt, der Fotografie oder so, stellt fest, ja, alles was sichtbar werden könnte, ist Effekt dieser Konstituierungsprozesses. Das ist die wahre Geschichte der Malerei. Die empirische Geschichte der Malerei, das ist die Frage, wer und wie, zu welcher Zeit, was daraus rausgenommen ist, ist von positivistischem Interesse, aber nicht mehr. Das heißt, es gibt nicht eine Geschichte, sondern es gibt zwei Geschichten. Eine Geschichte ist die Geschichte der Konstituierung dieser Form des Seins. Und andere Geschichte ist die menschliche Geschichte, wie die Menschen positiv, empirisch sich zu dieser phänomenischen Geschichte verhalten oder nicht verhalten. Der Bruch innerhalb der Innenwelt sozusagen, also die Unterscheidung zwischen phänomenischer Evidenz und psychologischer Ekstase, führt also dazu, dass auch die klassische Geschichte zusammenbricht. Nämlich, oder entzweit wird, man kann die Kunstgeschichte nicht erzählen als eine empirische Geschichte der Abwechslung bestimmter Stile oder Haltungen und so weiter und so fort. Eine wahre phänomenologische Kunstgeschichte ist die Geschichte der Konstituierung des Bildes als solches. In allen seinen virtuellen Möglichkeiten. Das von der empirischen Geschichte der Benutzung dieser oder jener Möglichkeiten fundamental unterscheidet. Das ist der Punkt José macht. Und indem er diesen Punkt macht, sagt er Folgendes. Damit aber, dieser Kriterium der, sagen wir, intersubjektiven, nicht psychologischen Schicht der Evidenz, dass dieses Kriterium durchgehalten werden könnte in der Kultur, muss diese Evidenz von Anfang an als, sagen wir, menschenneutrale und das bedeutet total kommunikative gedacht werden. Was meint er damit? Er meint damit Folgendes. Er meint damit, dass dass man sich vorstellen muss, so etwas wie, was ich jetzt gerade beschrieben habe, aber dann kommt er, da kommt ein gewisser Knick in seine Argumentation. Und dieser Knick benutzt eben, wir kommen darauf zurück, ich gehe ein bisschen mit David weiter und komme dann zurück in die nächste Sitzung. Der Knick besteht darin, dass er sagt, und das ist verhängnisvoll. So, weil da beginnt die Konstruktion. Er sagt, da muss eine gewisse Mitteilbarkeit vorausgesetzt werden. Das heißt, wenn wir so etwas wie eine Evidenz, die nicht psychologisch ist, voraussetzen sollen, dann muss diese nicht psychologische Evidenz auch mitteilbar sein. Aber wie? Zum Beispiel durch die Sprache. Na gut, zum Beispiel sagt er, die Griechen haben mit anderen gesprochen. Erste Geometer haben mit anderen gesprochen. Haben das mitgeteilt. Haben erklärt, was da dran ist. Diese Sprache setzt aber voraus, dass es so etwas wie eine Sprachgemeinschaft existiert. Das heißt, eine große Masse von Menschen, die fähig sind, eine Sprache zu sprechen, die miteinander kommunizieren und wo die Nachrichten sozusagen zirkulieren. Es ist eine aber zu empirische, zu positivistische Annahme. Nehmen wir an, es passiert eine globale Katastrophe und diese Sprachgemeinschaft hört auf zu existieren. Oder ein großer historischer Bruch, ja. Und dieser große historische Bruch hat ja auch stattgefunden. Das ist ein historisches Beispiel. Im Mittelalter, ja, wo die ganze griechische Geschichte war, das war weg. Was passiert dann? Dann müssen wir darüber nachdenken, dass es Zeichen gibt, die sprachneutral sind. Das heißt, solche Zeichen, die reine Schrift sind. Zum Beispiel diese Dreiecke, das ist reine Schrift. Oder Formen und Linien und Farben, das ist reine Schrift. Oder eine Schrift, die zum Beispiel eine Sprache verschriftet, aber in Ziffern bleiben kann und so weiter. Diese Schriftzeichen, die haben diesen noch größeren Grad der Idealität als Sprachzeichen, weil sie nicht erfordern, dass die Menschen in ihrer unmittelbaren physischen und psychischen Präsenz da sind, ja, dass sie effektiv, positiv, empirisch sind, sondern diese Zeichen können einfach so liegen. Ja? Und dann werden sie entdeckt und werden neu interpretiert. Dann reaktiviert. Das heißt, der größte Grad der Idealität, der größte Grad der Abstraktion von der faktischen Existenz bestimmter Psychologien, bestimmter Menschen, bestimmter Bewusstsein, bestimmter Zustände und so weiter, erreicht die reine Schrift. Und eben an dem Punkt setzt Trader an und sagt, ja, das kann man leicht nachvollziehen, stimmt ja. Aber der reine Schrift ist eigentlich was? Das ist der reine empirische Gegenstand. Ja, so ein Buch oder ein Bild, das ist so etwas wie ein Stein oder ein Tisch. Wenn Schrift etwas ist, was als am abstraktesten ist, einzelpsychologischsten ist und in diesem Sinne der wahren Erlebnis der Evidenz am nächsten ist, auf der einen Seite, weil es am meisten abstrahiert vom psychologischen Erlebnis, dann auf der anderen Seite ist die Schrift ein Teil der Naturwelt, der empirischen Welt und ist der Verschwinden am nächsten. Und zwar auf verschiedene Ebenen. Nämlich zum Beispiel, dass wir diese Schrift nicht mehr entziffern können. Aber auch, dass diese Schriftstücke einfach verbrannt sind. Einfach vernichtet sind. Das heißt, wir können unter Bedingungen gerade der radikalisierten Form der Wahrheit und der Evidenz so etwas denken wie das Verschwinden der Wahrheit. Und das ist das Argument der Dekonstruktion. Argument von Derrida besteht darin, dass wenn wir die Wahrheit am radikalsten denken, und am radikalsten denken wir die Wahrheit dann, wenn wir sie wie Husserl vom psychologischen Zustand der Einzelnen am maximalsten, am radikalsten ablösen, die am radikalsten unabhängig machen von jeder Art eines psychologischen Erlebnisses. Dann müssen wir die Möglichkeit denken, dass die Wahrheit sich niemals zeigt, also wir kommen niemals in Kontakt mit ihr, niemals zeigt, oder wenn sie sich gezeigt hat, bald verschwindet. Wenn wir aber denken, dass die Wahrheit sich niemals zeigt, und wenn sie sich zeigt, bald verschwindet, dann stellen wir die ganze Geschichte der Philosophie in Frage. Weil die Geschichte der Philosophie gehe davon aus, und das ist die These von Derrida, die man nicht vergessen hat, dass wenn man die Wahrheit anstrebt, kommt man zum Ziel. Nicht in dem Sinne, dass man ein bisschen der Wahrheit ist, sondern dass das Streben nach der Wahrheit, die Philosophie als Liebe zur Wahrheit, das Vorhandensein von Wahrheit, zumindest in einer als Ziel, das man anstrebt, so wie man sagt, es gibt eine Wahrheit, aber jeder denkt sie auf eine andere Weise und so weiter. Es gibt eine Wahrheit, aber sie ist schwer zu erreichen und so weiter. Das ist nicht mehr funktioniert. Weil, wenn wir die Wahrheit wirklich radikal denken, dann müssen wir die Möglichkeit denken, wo es keine Wahrheit gibt. Dass der Wahrheit sozusagen verschwunden ist und sich der Welt entzieht. Und zwar in eine solche Form, dass man keine Beziehung zu dieser Wahrheit überhaupt herstellt. Das heißt, wenn wir die Wahrheit so radikal denken, dass wir sie denken, abstrahieren von jeder Möglichkeit ihres psychologischen Erlebnisses, dann müssen wir den Fall in Betracht ziehen, dass diese psychologische Erlebnis niemals eintritt. Das heißt, wenn wir Husserl wirklich so lesen wollen, wie das geschrieben ist, dann bedeutet das, dass es keine Wahrheit gibt. Aber, dass es keine Wahrheit gibt als etwas, was in irgendwelche Form überhaupt zugänglich wäre. Aber diese Wahrheit als irgendwelche Form zugänglich wäre, weil wenn diese Form, wenn die Wahrheit in irgendwelche Form zugänglich wäre, das heißt zum Inhalt eines psychologischen Erlebnisses geworden wäre, dann ist es keine Wahrheit. Ja? Weil sie ist von der Psychologie des Einzelnen infiziert, sie ist dann unkommunizierbar, sie ist ein individueller psychologischer Zustand und es ist ein fremder Mensch. Und ein fremder Mensch ist halt ein fremder Mensch. Ja? Was soll man damit anfangen? Gut. Also, wir trennen die Wahrheit, so wie Husserl das vorschlägt, in absoluter Radikalität von einem realen menschlichen Erlebnis. Tun wir aber das, müssen wir, was Husserl eigentlich nicht macht, aber müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, und diese Möglichkeit ist für die Existenz der Wahrheit, für die Reflexion der Wahrheit, wird dann konstitutiv, dass die Wahrheit niemals erlebt werden kann. Und diese Fähigkeit von der Wahrheit niemals erlebt zu werden, ist dann genau das, was die Wahrheit de facto konstituiert. Dieser Paradox der Wahrheit ist ihre Dekonstruktion. Dekonstruktion bedeutet nichts anderes, dass wenn ich einen Anspruch, der immer ein Anspruch auf die Wahrheit wiederholt, radikal denken, bedeutet das, dass der Gegenstand dieser Anspruch verschwindet. Das Gleiche passiert auch mit der Kunst, das ist ja ganz klar. Wenn ich radikal den künstlerischen Anspruch denke, was passiert dann? Das Bild verschwindet. Was wir in der avancierten Kunst einfach auch erleben. Das heißt, wenn ich an das Bild die radikale Forderung stelle, so absolut zu sein, dass dieses absolute Bild sich völlig unabhängig bleibt von jedem de facto existierenden psychologischen Erlebnis, dann bedeutet es nur, dass dieses Bild nicht gesehen werden kann. Das heißt, es ist kein Bild, es ist eine reine Lehre. Und die avancierte Kunst der Avantgarde macht diese Lehre. Ja? Also Abwesenheit des Bildes ist das einzige Bild, das überhaupt zu sehen ist. Wenn ich die Wahrheit setze, wie gesagt, als etwas, was nie begriffen werden kann, oder zumindest, dass die Unbegreiflichkeit der Wahrheit und Erlebnis, fehlende Erlebnis der Wahrheit konstitutiv sind, dann ist die Abwesenheit der Wahrheit der eigentliche Wahrheit. Ja, das heißt, sowohl Kunst wie auch Kultur die auf Philosophie bricht an ihrem eigenen Anspruch. Entweder setzt sie die Kriterien ein bisschen niedriger, dann ist es aber keine Kunst und keine Wahrheit. Oder, das ist der Anspruch richtig, dann verschwindet es. Und zeigt sich niemals wieder. Das ist der Verfahren der Konstruktion. Und das ist der Verfahren der Konstruktion, abgeleitet von dieser Schrift von Husserl als Kommentar zu der Schrift. Okay, wir machen eine Unterbrechung. Okay.